Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ihr gemeinsamer Auftritt beim Digitalgipfel in Berlin soll die Bedeutung des Themas unterstreichen. Frankreichs Präsident Macron und Kanzler Merz haben heute mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft darüber gesprochen, wie Europa digital unabhängiger von den USA und China werden kann. Dabei ging es um die Speicherung von Daten, um Betriebssysteme für Rechner und um künstliche Intelligenz.
Der Kanzler und der französische Präsident, beide sind sie beim Digitalgipfel. Ein Zeichen, wie hoch sie das Thema digitale Unabhängigkeit hängen. Merz spricht sich angesichts der Abhängigkeit von China und den USA für eine stärkere Rolle Europas aus und mahnt zur Eile.
Die tektonischen Verschiebungen, die wir zurzeit auf der Welt erleben, in den politischen und in den ökonomischen Machtzentren, erfordern schnelles Handeln im digitalen Raum. Denn die Fragen der Zukunft, sie werden überwiegend auch im digitalen Raum entschieden.
Macron und Merz wollen IT-Anbieter aus der Europäischen Union konkurrenzfähiger machen. Bei dem Gipfel haben sich deswegen 18 große Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit europäischen KI-Entwicklern geeinigt. Darunter die Allianz, Mercedes, Airbus, die Otto Group, die Telekom oder SAP. Der Digitalminister hat aber nicht nur die großen Unternehmen im Blick.
Wie schaffen wir ein Umfeld, dass junge Unternehmen, Startups sich besser entwickeln können? Und wie können wir auch als Staat sozusagen Kunde von deren Lösungen werden?
Die Nutzung von KI hängt entscheidend davon ab, wie viel Rechenkapazität zur Verfügung steht. Auch deswegen begrüßt die Bundesregierung den Bau eines Rechenzentrums im Spreewald mit 200 Megawatt Anschlussleistung. Die Schwarzgruppe, denen Lidl und Kaufland gehört, investiert hier 11 Milliarden Euro. Kritik kommt von Aktivisten wie Markus Beckedahl. Er hatte gehofft, dass mehr über den Umgang mit US-Konzernen wie Google oder Amazon in Europa gesprochen wird.
Dass wir Big Tech massiv und engagiert regulieren, damit wir Wettbewerb ermöglichen, damit wir Demokratie sichern, aber auch, dass wir Alternativen fördern, zum Beispiel über Beschaffungspolitik. Aber all das sehe ich in diesem Gipfel hier heute überhaupt nicht.
In einem sind sich aber alle einig: Deutschland und Europa müssen in Sachen digitaler Unabhängigkeit dringend aufholen.
Angestrebt wird also mehr digitale Souveränität in Europa. Dazu beitragen soll auch ein staatliches Unternehmen aus Deutschland. Es wurde 2022 vom Bundesinnenministerium gegründet.
Eigentlich sieht es ganz vertraut aus. OpenDesk, die Plattform, die Deutschland digital unabhängig machen soll. Sie besteht aus mehreren Anwendungen, die eigentlich jeder, der in einem Büro arbeitet, braucht und kennt. Von E-Mail bis Textverarbeitung.
Aber auch Wissensmanagement, Projektmanagement und auch alles, was für so eine Echtzeitkommunikation heute notwendig ist. Das bedeutet alles, was Chat und auch Videokonferenzen angeht.
OpenDesk wird hier gemacht, in Bochum, auf dem alten Opel-Gelände, hat das Startup Zendis seinen Sitz. Zendis sucht und entwickelt Software, bei der Hersteller und Server in Deutschland und Europa sitzen und damit auch die verarbeiteten Daten unter europäischer Kontrolle bleiben.
Ganz konkret heißt das auch, dass man sich aus kritischen Abhängigkeiten von einzelnen, sehr, sehr großen und marktdominanten Tech-Anbietern löst.
Der Markt wird bislang von US-Konzernen wie Microsoft und seinem Office-Paket dominiert, der damit Milliarden verdient. Deutsche Unternehmen und Verwaltungen bezahlen Microsoft sehr viel Geld. Zendis bekam 2022 bei Gründung 16 Millionen einmalig vom Bund. Einige Verwaltungen haben OpenDesk inzwischen installiert.
Insgesamt sind das schon mehr als 100.000 Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung, die jeden Tag mit diesen Systemen arbeiten. Und man sieht gerade, die Nachfrage geht sehr, sehr steil nach oben.
Der bekannteste Kunde ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Auch er hat sich entschieden, von Microsoft auf OpenDesk zu wechseln. Zuvor hatte der US-Konzern das E-Mail-Konto des Chefanklägers gesperrt, nachdem die USA Sanktionen gegen den Strafgerichtshof angedroht hatten.
Lange hatte sich US-Präsident Trump dagegen gewehrt, zuletzt dann aber doch eingelenkt. Am Abend stimmt das US-Repräsentantenhaus darüber ab, ob die Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Epstein freigegeben werden. Es wird mit einer breiten Mehrheit dafür gerechnet. Dies wäre der erste Schritt. Bevor die Dokumente tatsächlich offengelegt werden, muss noch der Senat zustimmen und Trump die Gesetzesvorlage unterschreiben.
Diese Bilder sollten, wenn es nach Donald Trump geht, heute eigentlich die Schlagzeilen bestimmen. Der Empfang des saudischen Kronprinzen im Weißen Haus. Nicht weit weg, das Kapitol. Hier soll in diesen Minuten die Abstimmung stattfinden, ob die Akten zum Fall Epstein freigegeben werden. So könnte die Öffentlichkeit umfassende Einblicke in das mögliche Netzwerk des Sexualstraftäters Epstein bekommen. Vor dem Gebäude fordern seine Opfer Gerechtigkeit, unterstützt auch von republikanischen Abgeordneten. Und genau das haben wir getan, indem wir so hart gegen die mächtigsten Menschen der Welt, sogar gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten gekämpft haben, um diese Abstimmung heute zu ermöglichen. Ich wurde von einem Mann als Verräterin bezeichnet, für den ich 6 Jahre lang gekämpft habe. Damit meint sie US-Präsident Donald Trump. Lange konnte der sich auf Marjorie Taylor Greene als eine seiner loyalsten Unterstützerinnen verlassen und auf fast alle anderen republikanischen Abgeordneten im US-Parlament. Doch heute könnten sie möglicherweise gemeinsam mit den demokratischen Abgeordneten für die Freigabe der Akten stimmen. Bis zuletzt hatten Donald Trump und die republikanische Führung versucht, die Abstimmung zu verhindern. Wir haben so viele dringende Probleme zu bewältigen. Da ist es für uns sehr frustrierend, dass die Demokraten das mit einer politischen Show-Abstimmung weiter verzögern. Aber es waren Abgeordnete aus beiden Parteien, die für die Abstimmung gesorgt hatten.
In seiner zweiten Amtszeit haben sich die meisten republikanischen Abgeordneten bisher nicht gegen den Willen des US-Präsidenten gestellt. In letzter Sekunde hatte Donald Trump am Wochenende doch dazu aufgerufen, für die Freigabe der Akten zu stimmen. Wohl auch, um zu verhindern, dass der innerparteiliche Riss beim Thema Epstein zu deutlich werden könnte.
Eine Familie aus Hamburg reist nach Istanbul in den Urlaub und kommt nicht wieder zurück. Das Ehepaar und seine 2 kleinen Kinder wurden vergangene Woche in der türkischen Stadt in eine Klinik eingeliefert. Inzwischen sind alle 4 gestorben. Woran ist noch nicht abschließend geklärt. Ermittler vermuten, dass im Hotel eingesetzte Pestizide die Ursache sein könnten.
Ein Leichenwagen bringt den verstorbenen Hamburger Familienvater gestern Nacht von einem staatlichen Krankenhaus in Istanbul zur Rechtsmedizin. Mehrere Tage hatten die Ärzte vergeblich um sein Leben gekämpft. Sein Tod und der seiner Familie beschäftigen das ganze Land. Gestern Abend äußerte sich auch Staatspräsident Erdogan. Unsere Ermittlungsbehörden und Staatsanwälte werden alle notwendigen Untersuchungen unternehmen, um die Gründe für die Todesfälle ans Licht zu bringen. Bisher gibt es viele Unklarheiten und keinen eindeutigen Obduktionsbericht. Der 38-Jährige war mit seiner Frau und seinen 2 kleinen Kindern vergangene Woche zum Urlaub nach Istanbul gekommen. Am Mittwoch lässt sich die Familie in einem Krankenhaus wegen Übelkeit und Erbrechen behandeln, wird aber wieder entlassen. In der Nacht verschlechtert sich der Zustand dramatisch. Erst sterben beide Kinder, kurz darauf ihre Mutter. Ermittlungen fokussieren sich zunächst auf eine mögliche Lebensmittelvergiftung, etwa durch Muscheln oder verdorbenes Fleisch. Mehrere Verkäufer werden festgenommen. Doch inzwischen wird verstärkt wegen hochgiftiger Pestizide ermittelt, die im Hotel, in dem die Familie wohnte, eingesetzt worden sein sollen. Auch dort werden mehrere Personen festgenommen, das Hotel geschlossen. Der Tod der Familie löst in Istanbul Bestürzung und auch Sorgen aus. Es gibt immer noch keine wirkliche Erklärung, durch was sie vergiftet wurden. Hoffentlich kommt das bald. Es ist so traurig. Laut Justizministerium soll bis Ende November ein Bericht veröffentlicht werden, der klären soll, weshalb die Familie ums Leben kam.
Was genau könnte zum Tod der Hamburger Familie geführt haben? Darüber sprechen wir auf Tagesschau 24 nach dieser Sendung mit einem Experten des Klinikums Darmstadt. Er hat den vorläufigen Bericht der türkischen Behörden gelesen und ausgewertet. Diese seit Jahren umstrittene Lücke der Autobahn A1 kann jetzt geschlossen werden. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine Klage von Naturschützern wegen eines Vogelschutzgebietes zurück. Das Gericht bewertete die Bedeutung für den Verkehr höher. Die A1 führt von der Ostsee bis an die französische Grenze. In der Eifel fehlen bislang insgesamt 25 Kilometer zwischen Blankenheim und Kelberg. Es sind keine idyllischen Bilder von den Stränden im Süden Australiens. Immer mehr tote Fische werden dort angespült. Die Ursache dafür ist eine hartnäckige Algenplage. Sie schädigt die Kiemen der Fische und entzieht dem Wasser Sauerstoff. Betroffen ist ein Gebiet von mehr als 4000 Quadratkilometern vor dem Bundesstaat South Australia. In der Region wird von einer der schwersten ökologischen Katastrophen seit Jahrzehnten gesprochen.
Tote Fische und Meerestiere am Strand. Anthony Rowland, der hier regelmäßig surfen geht, findet sie fast täglich. Er war einer der ersten, der in Südaustralien die Algenblüte bemerkt hatte. Zuerst war da dieser Geschmack, irgendwas lag in der Luft. Dann ein trockener, kratziger Husten. Es wurde immer schlimmer, auch Stunden nachdem ich den Strand verlassen hatte. Mehrere Faktoren begünstigen die Blüte. Veränderte Meeresströmungen, eingespülte Nährstoffe aus der Landwirtschaft, vor allem aber steigende Wassertemperaturen. Die Mikroalgen entziehen dem Wasser Sauerstoff. Schätzungsweise 500 Meerestierarten sind bedroht. In den Kiemen der Fische verursachen die Algen eine Konzentration von Giften. Darum können auch Menschen leicht betroffen sein. Denn wenn die Algen zerfallen, setzen sie Giftstoffe in die Luft frei. Bei der Erforschung der Algenplage unterstützen in Südaustralien auch sogenannte Citizen Scientists. Menschen, die freiwillig Daten sammeln und sie der professionellen Forschung zur Verfügung stellen. Was mich antreibt, ich möchte diese negative und verheerende Klimakrise, diese giftige Algenblüte, in etwas Positives umwandeln. Ich kann etwas tun. In der bevorstehenden Sommersaison könnten in Südaustralien Touristen wegbleiben. Auch die Fischindustrie ist betroffen. Die Regierung unterstützt mit umgerechnet 70 Millionen Euro. Doch zurzeit kann niemand abschätzen, wie lange diese Algenblüte noch anhält.
Mit einer überzeugenden Leistung hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft das Ticket für die WM im kommenden Jahr gesichert. Im entscheidenden Gruppenspiel gewann das Team von Trainer Nagelsmann gegen die zuvor punktgleiche Slowakei mit 6:0.
Na also, es geht doch, ein fußballerisches Statement gestern Abend in Leipzig. Die DFB-Elf spielt groß auf, wie aus einem Guss. Eine frühe Führung durch Nick Woltemade. Die zuletzt wankelmütig agierten, nun mutig, ab durch die Mitte. 2:0, Serge Gnabry, er ist ein Stück weit verblüfft.
Natürlich, dass es so kommt zu so einem Megaspiel nach vielleicht der Leistung am Freitag oder den vergangenen Spielen, denke ich, war es vielleicht ein bisschen überraschend.
Es werden die freien Räume entdeckt und auch genutzt. Leroy Sané trifft im Abstand von 5 Minuten zum 3:0 und 4:0. Es geht doch. Nach bedenklichen Vorleistungen, der Hinspielniederlage gegen die Slowakei, dem verkrampften Arbeitssieg gegen Luxemburg, nun eine Gala.
Wir können es nicht immer alle planen. Und mal gibt es ein besseres Spiel, mal ein schlechteres. Ich weiß schon, was in der Mannschaft schlummert und ich freue mich immer, wenn sie es rauskitzeln.
Offensichtlich aufgewacht. Gestern in Leipzig. Der Leipziger Riedle Baku trifft zum 5:0. Ja, es flutscht nur so an diesem Abend. Exemplarisch der letzte Treffer durch den Debütanten Hassan Ouedraogo. 6:0. Kurz zusammengefasst.
Wir haben qualifiziert, haben sehr viel Spielfreude gezeigt und 6:0 gewonnen.
Die Erkenntnis des Feierabends von Leipzig, das DFB-Team zeigt eine gewisse Stabilität in der Instabilität. An der Konstanz arbeiten, aber bis zur WM sind ja noch 7 Monate Zeit.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 19. November.
Der Süden und Südosten profitieren morgen von dem Hoch über dem Balkan. Sonst ist ab der Nacht das Tief über der Nordsee verantwortlich. Pünktlich zum Berufsverkehr morgen zwischen Niederrhein und Nordsee kräftiger Regen oder Schneeregen. Kritisch ist die Lage im südlichen Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, wo es meist schneit. Auch die westlichen Regionen Hessens sind betroffen. Je nach Höhenlage 1 bis 7 Zentimeter Schnee. Im Laufe des Tages schneit es vor allem in Schleswig-Holstein kräftig. Vorsicht Glätte. In der Nacht +4 bis -10 Grad, am Tag im Erzgebirge -1 Grad, am Oberrhein bis 8 Grad. Am Donnerstag im Osten und Südosten Schnee oder Regen, auch im Nordwesten ein paar Schnee, Regen oder Graupelschauer. Am Freitag und am Samstag ruhiges Wetter, kalte Nächte und mehr Lichtblicke.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni den US-Botschafter bei der NATO, wie der Westen den Krieg Russlands gegen die Ukraine beenden kann. Und wir sind mittendrin im Dortmunder Hauptbahnhof, wo immer mehr Menschen nach Einbruch der Dunkelheit Angst haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.